SRF 1.
Es ist 12.30 Uhr. Sie hören Rendezvous mit den Mittagsinformationen von Schweizer Radio. Es liest sich wie die Beschreibung von Dantes Hölle, der diesjährige Bericht von Amnesty International. Kritisiert wird Saudi-Arabien. Wir sprechen mit einem Augenzeugen.
We saw in one particular scene there's a woman being held down by four police officers before an executioner chops her head off.
Der Augenzeuge sah, wie vier Polizisten eine Frau auf den Boden drückten und sie enthaupteten. Und Amnesty kritisiert auch Deutschland. Das Bundesgericht gibt Journalisten recht. Sie waren vom Zürcher Obergericht zu Unrecht von einer Verhandlung ausgeschlossen worden. Hochspannung beim Schweizer Elektronikkonzern ABB. Wie konnte ein Manager 100 Millionen Dollar in seine Tasche abzweigen, vorbei an allen Kontrollen? Und der Mann kennt den innersten Machtzirkel der EU, Günther Verheugen.
Es wäre mir lieber, wir würden als Europäerinnen und Europäer das Notwendige aus Einsicht tun. Wenn es aber nun mal nicht möglich ist, dann brauchen wir einen Tritt in einem bestimmten Körperteil. Und es könnte sein, dass wir diesen Tritt gerade im Augenblick bekommen.
Der Brexit, Donald Trump und der Populismus seien ein Weckruf für Europa, sagt der frühere EU-Kommissar Günther Verheugen im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Julia Villino, sie hat die Nachrichten.
In mindestens 23 Ländern hat es im letzten Jahr Kriegsverbrechen gegeben. Das sagte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Kritik übt Amnesty in ihrem Jahresbericht auch an westlichen Staaten. So etwa für den Drohnenkrieg unter dem früheren US-Präsidenten Obama oder für die Flüchtlingspolitik der EU. Auch die Schweizer Asylpraxis an der Grenze zu Italien wird bemängelt. Das Zürcher Obergericht hat Journalisten zu Unrecht ausgeschlossen von der Verhandlung zu einem Tötungsdelikt. Das Bundesgericht hat die Beschwerde von vier Medienvertretern gutgeheißen, darunter das SRF-Regionaljournal und die Nachrichtenagentur SDA. Das Zürcher Obergericht habe mit seinem Vorgehen den Grundsatz der Justizöffentlichkeit sowie die Medien- und Meinungsfreiheit verletzt, so die Lausanner Richter. Das Obergericht schloss die Medien aus, weil, so eine Argumentation, das Opfer und seine beiden Kinder durch die Berichterstattung erneut traumatisiert werden könnten. Haben Mitarbeiter einer Sozialversicherung in der Schweiz den Verdacht, dass Leistungen zu Unrecht ausbezahlt werden, sollen sie künftig Detektive einsetzen dürfen. Der Bundesrat hat eine entsprechende Änderung des Sozialversicherungsrechts in die Vernehmlassung geschickt. Hintergrund der Gesetzesänderung ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Dieser befand die gesetzliche Grundlage für Observationen in der Schweiz für unzureichend. Der Bundesrat schlägt vor, dass Personen nur beobachtet werden können, wenn sie sich an einem allgemein zugänglichen Ort befinden. Zudem soll eine Observation beschränkt sein, auf 20 Tage innerhalb 3 Monate. Bei den Patenten für Umwelttechnologien steht die Schweiz an der Spitze. In keinem Land wurden mehr Patente pro Kopf der Bevölkerung angemeldet als in der Schweiz. Das steht im neuesten Swiss Cleantech Report, den der Bund heute veröffentlicht hat. Vor allem bei der Wasseraufbereitung und der Abfallentsorgung seien Schweizer Umweltfirmen engagiert. Der Bericht zeigt, wo die Schweizer Wirtschaft bei den Umwelttechnologien steht. Bereits mehr als 5% der Angestellten in der Schweiz arbeiteten im Bereich Cleantech, ein Viertel mehr als noch vor 5 Jahren. In der Stadt Bern versucht ein Polizeigroßaufgebot seit dem Morgen ein besetztes Haus zu räumen. Mehrere Personen im Gebäude seien angehalten worden, gab die Polizei bekannt. Die Besetzer wehren sich gegen die Räumung. Sie warfen Feuerwerkskörper und Farbe aus dem Haus. Die Polizei schoss mit Gummischrot gegen das Haus. Zahlreiche Schaulustige verfolgten das Geschehen am Rande der Absperrungen, darunter auch einige Leute, die für die Besetzer demonstrierten. Eine Gruppe hatte das Gebäude an einer vielbefahrenen Straße Anfang Dezember besetzt. Es gehört dem Bund und steht seit Mai 2016 leer. Die Behörden in Deutschland dürfen künftig Handys und Laptops von Asylbewerbern kontrollieren, um deren Identität festzustellen. Dies bei Personen, die ohne gültigen Ausweis nach Deutschland gekommen sind. Das ist Teil eines neuen Maßnahmenpakets, das die Regierung beschlossen hat. Weiter sollen Personen, von denen eine Gefahr ausgeht, schneller ausgewiesen werden können, beispielsweise radikale Islamisten. Das neue Gesetz hatte das deutsche Innenministerium auf den Weg gebracht, als Reaktion auf den Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt. Die Regierung Südafrikas kann nicht im Alleingang entscheiden, ob das Land seine Mitgliedschaft im Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag kündigt. Der Entscheid der Regierung sei verfassungswidrig, das hat ein Gericht in Pretoria entschieden. Einem Rückzug aus dem Strafgerichtshof müsse das Parlament zustimmen. Das Gericht hat damit einer Gruppe von Oppositionellen Recht gegeben. Sie hatten gegen den Entscheid der Regierung geklagt. Diese hatte im Oktober die Zusammenarbeit mit dem Weltstrafgericht gekündigt. In Frankreich hat die Polizei enge Mitarbeiter von Marine Le Pen befragt, der Parteichefin des Front National. Angehört wurden Le Pens Leibwächter und die Leiterin ihres persönlichen Mitarbeiterstabs, teilte die Polizei mit. Hintergrund sind Vorwürfe der EU-Antibetrugsbehörde. Le Pen soll demnach als Abgeordnete des EU-Parlaments zwei Personen regelwidrig mit EU-Geldern angestellt haben. Der eine davon ist der nun befragte Leibwächter. Die EU fordert von Le Pen knapp 300.000 Euro zurück. Sie bestreitet die Vorwürfe. Die Berner Gesundheitsgruppe Galenica übernimmt die Schweizer Traditionsmarken Merfen und Vitamerfen vom britischen Pharmaunternehmen GSK. Merfen erreiche im Bereich der Wunddesinfektion einen Marktanteil von 40%, schreibt Galenica. Nun will die Berner Firma prüfen, ob die Salbe Vitamerfen wieder eingeführt werden kann. Ihr Vertrieb war 2014 eingestellt worden. Über die Vertragsdetails wurde Stillschweigen vereinbart. Das Wetter. Am Nachmittag ist es vor allem in den Alpen häufig sonnig. Mit mäßigem Südwestwind gibt es am Nachmittag bis 14 Grad. Morgen geht es ziemlich sonnig weiter und mit 16 Grad wird es noch milder. In den Alpentälern sind mit Föhn bis 19 Grad möglich. Dazu bläst starker Süd- bis Südwestwind. Im Süden ist es heute oft sonnig bei 14 Grad und morgen meist bewölkt bei 11 Grad.
Wir in Europa sind stolz auf unsere Demokratie. Und wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht, denken wir meist an weit entfernte Länder. Doch stopp! Amnesty International kritisiert auch Demokratien wie zum Beispiel die USA oder auch Deutschland. In Deutschland verletze die Regierung Menschenrechte, indem es abgewiesene Asylbewerber nach Afghanistan abschiebe, sagt Amnesty International. Peter Vögeli.
Heute Abend sollen 50 abgewiesene Asylbewerber aus München zurück nach Afghanistan ausgeflogen werden. Das sorgt für politischen Streit. Am Morgen kritisierte der Generalsekretär von Amnesty International Deutschland, Markus Beko, im öffentlich-rechtlichen Radiosender RBB:
Die Lage in Afghanistan hat sich im letzten Jahr noch mal erheblich verschlechtert. Wir haben die höchste Zahl an zivilen Opfern im letzten Jahr verzeichnen müssen.
Eine Abschiebung nach Afghanistan sei nicht vertretbar und deswegen
ist die Einschätzung von Amnesty International, dass zum derzeitigen Zeitpunkt Abschiebung nach Afghanistan menschenrechtlich nicht vertretbar ist.
Kanzleramtsminister Peter Altmaier reagierte prompt ebenfalls am Radio und verteidigte die Ausschaffungen.
Das wird jedes Mal im Einzelfall entschieden und auch immer vor dem Hintergrund einer neuen Bewertung der Situation.
Es gebe sichere Orte in Afghanistan, betonte er im Deutschlandfunk. Es habe zwar in Afghanistan Terroranschläge gegeben,
aber es hat im letzten Jahr mehrere hundert Tote bei Terroranschlägen in Frankreich gegeben. Und trotzdem würde kein Mensch auf die Idee kommen und sagen, man kann nirgendwo nach Frankreich zurückführen.
Die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein haben Abschiebungen nach Afghanistan ausgesetzt. Ein verärgerter Bundesinnenminister de Maizière beharrte auf den Rückschaffungen.
Wir wollen also sehen, dass wir früher und schneller rückführen und abschieben. Dann ist es auch für alle Beteiligten nicht so hart.
Heute Morgen hat das Bundeskabinett strengere Abschieberegeln beschlossen. Abgelehnte Asylbewerber, die eine Gefahr darstellen, sollen schneller abgeschoben und dazu bis zu 10 Tage in Haft genommen werden können. Eine erleichterte Ausschaffungshaft wurde nach dem Anschlag in Berlin im Dezember immer wieder gefordert. Zudem sollen die Handydaten von Flüchtlingen ausgewertet werden können, um ihre Identität festzustellen. Denn über 80% der Flüchtlinge haben keine Ausweise. Die Grünen kritisieren das Vorhaben als Lauschangriff auf Flüchtlinge und auch die FDP hat Bedenken. Im vergangenen Jahr wurden 300.000 Asylgesuche in Deutschland abgelehnt. Das Thema hat in Zeiten der scharfen politischen Polarisierung im Streit um die Flüchtlingspolitik und im anlaufenden Bundestagswahlkampf eine hohe Brisanz.
Peter Vögerli mit der Diskussion über die Kritik von Amnesty an Deutschland. Amnesty International prangert im neuesten Bericht auch wieder Saudi-Arabien an wegen Menschenrechtsverletzungen. Frauen würden diskriminiert, die Meinungsfreiheit sei eingeschränkt, Menschen würden willkürlich verhaftet, in den Gefängnissen werde gefoltert, mit Stöcken geschlagen und ausgepeitscht. Die Todesstrafe gebe es für Bagatelldelikte. Dass diese Vorwürfe der Realität entsprechen, beweist ein Brite. James Jones hat einige dieser Menschenrechtsverletzungen in seinem jüngsten Film «Saudi Arabia Uncovered» dokumentiert, und zwar illegal mit versteckter Kamera. Auslandredaktorin Monika Oetli hat den Dokumentarfilmer getroffen.
Aufmerksam auf Saudi-Arabien wurde James Jones durch die öffentliche Auspeitschung von Raif Badawi vor ziemlich genau einem Jahr. Badawi hatte einen kritischen Blog über die Rolle der Religion in dem arabischen Land geschrieben. Saudische Gerichte verurteilten den jungen Blogger wegen Beleidigung des Islam zu 1000 Peitschenhieben und 10 Jahren Gefängnis. Und der Mann, der die Auspeitschung mit seinem Handy filmte und ins Netz stellte, wurde zu 13 Jahren Haft verurteilt. James Jones erkannte schnell, das war eine typische Reaktion der saudischen Autoritäten.
The overriding impression was that the Saudis are doing everything they can to stop these stories coming out. So people are punished for criticizing the regime.
Die Saudis tun alles, um solche Berichte zu verhindern. Kritiker werden bestraft. Alles, was das Regime als Verleumdung empfindet, wird hart sanktioniert. Die Kritiker wandern ins Gefängnis. Ein einziger Tweet kann 10 Jahre Gefängnis einbringen. Es ist ein autoritäres Regime, das jede Transparenz unterbindet.
Even for one tweet can get you 10 years in prison. So it's an authoritarian regime trying to keep a secret.
Die Angst der Bevölkerung sei das dominierende Gefühl in dem arabischen Land, sagt Jones.
You can feel the fear. It's a police state. You know, there are police everywhere. There are religious police who are enforcing morality, as they say, enforcing Sharia law.
Man spürt überall Angst. Saudi-Arabien ist ein Polizeistaat. Überall sind Polizisten, die die Moral der islamischen Scharia durchsetzen. Es gibt kritische Aktivisten, aber sie haben Angst, sich zu äußern. Sie müssen es heimlich tun. Wir hatten das Glück, mit solch mutigen Aktivisten zusammenzuarbeiten, die heimlich filmten, um der Welt zu zeigen, worunter sie leiden.
And we were lucky to find people who were brave enough to film for us secretly and then release it to try and show the world what they were suffering.
Viele Menschen in Saudi-Arabien denken durchaus kritisch. Sie möchten sich wehren, sagt Jones. Aber die Strafen seien derart massiv, dass sich kaum jemand wirklich auflehne. Und die Abschreckung geschieht öffentlich, auf äußerst grausame Art. Was immer wieder zu hören war, enthüllt der britische Filmemacher nun in Bild und Ton in seiner Dokumentation, Uncovered eben, wie schon der Filmtitel festhält.
We saw some pretty grim pictures of beheadings in the street. In one particular scene, there's a woman being held down by four police officers before an executioner chops her head off.
Wir sahen Enthauptungen mitten auf der Straße. In einem Fall wurde eine Frau von 4 Polizisten runtergedrückt, als ihr der Kopf abgehackt wurde. Wir sahen die ganze Bandbreite von Menschenrechtsverletzungen in aller Öffentlichkeit, aber auch viel Armut, die das Regime verheimlichen will. James Jones, der früher für die britische BBC gearbeitet hat, kennt autoritäre Regime. 2014 hat er einen aufsehenerregenden Film über Nordkorea gedreht, danach einen über Syrien. Weitere Filme behandelten den Kampf der Ukraine, den Islamischen Staat oder die Kinder im Gazastreifen. Fast alle seine Produktionen sind preisgekrönt. Mit dem Film über Saudi-Arabien will er auch die westliche Interessenspolitik entlarven. Saudi-Arabien sei etwa gleich autoritär wie Nordkorea, so Jones. Aber
because Saudi-Arabia is our ally, we rely on it for intelligence to keep us safe. We sell them billions of pounds worth of arms.
Saudi-Arabien ist unser Alliierter. Wir verkaufen dem Land Waffen im Wert von Milliarden. Saudi-Arabien vollzieht dieselben barbarischen Strafen wie der IS. Aber während wir den IS verdammen, halten wir uns mit Kritik an den Saudis sehr zurück.
And while we're happy to condemn ISIS, when it comes to Saudi Arabia, we're far more reticent about expressing any kind of criticism.
Raif Badawi übrigens, der saudische Blogger, ist noch immer im Gefängnis. Er hat erst 4 seiner 10 Jahre abgesessen.
Auslandredaktorin Monika Oetli. Und wenn Sie sich selbst ein Bild machen wollen, auf srf.ch/rendezvous haben wir für Sie den Link gemacht zum Film «Saudi Arabia Uncovered». Doch hier geblieben, zuerst gibt es im Rendezvous noch dies. Wir sagten Nein zur Unternehmenssteuerreform 3. Jetzt reagiert Brüssel auf unseren Entscheid. Stromsparen leicht gemacht.
Jede Lampe weiß jeden Tag die genauen Zeiten, wenn die eingeschaltet sein muss und auf welcher Intensität.
Intelligente Straßenlampen, eine Westschweizer Firma hat es erfunden. Und mit Graham Doughton auf Schatzsuche.
I started coming here as a 3- or 4-year-old with my father who was a hobby miner.
Seit er 3-4 Jahre alt ist, schürft er nach Opalen. Besuch in der verführerischen Unterwelt Australiens. Es tönt wie ein Krimi. Ein Manager fälscht Unterlagen und schleust so Millionen aus seiner Firma aufs eigene Konto. Dieser Fall ist aber echt. Ein Manager von ABB in Südkorea soll den Schweizer Elektronikkonzern um 100 Millionen Dollar erleichtert haben. ABB geht von einem Einzelfall aus. Trotzdem stellt sich die Frage, wieso merkt ein Unternehmen mit dem Format eine ABB nicht, wenn ein Mitarbeiter in dem Ausmaß betrügt? Maren Peters.
Für Philipp Flöri, Leiter der Abteilung Forensik bei der Unternehmensberatung KPMG, sind Korruption und Betrug sein täglich Brot. Und auch wenn er den ABB-Fall nicht en Detail kommentieren will, betont er:
Das ist leider keine Ausnahme. Die Daten, die wir jetzt heute publizieren, zeigen das.
Danach ist die Zahl der Fälle von Wirtschaftskriminalität in der Schweiz im vergangenen Jahr zwar zurückgegangen, aber der Gesamtschaden lag mit 1,4 Milliarden Franken so hoch wie noch nie seit Erfassung der Daten durch KPMG. Die Täter seien meist im Unternehmen selbst zu finden, sagt Flöri.
Die Betrüge werden durch interne Angestellte, Managementmitglieder von allen begangen. Sie haben Zugriff auf Informationen, auf Systeme, die sie erlauben, Schaden, Betrüge zu machen.
Ohne dass es gleich auffallen muss. Das war im Fall ABB nicht anders. Der mutmaßliche Täter war nach Konzernangaben Finanzchef bei der Tochtergesellschaft in Südkorea. Er habe ein ausgeklügeltes Betrugssystem aufgebaut, sagt ein Sprecher auf Anfrage. Auch Banken seien involviert gewesen. Auf die Frage, warum solche Fälle, zumal in diesem Umfang, in einem großen Konzern nicht früher auffliegen, sagt KPMG-Experte Philipp Flöri:
Es zeigt, dass die Systeme, die die Gesellschaften, die Organisation haben, nicht genügend sind, nicht genügend reif sind, nicht genügend entwickelt sind, diese Fälle frühzeitig erfassen können.
Es gäbe in Sachen Kontrolle und Überwachung noch viel Potenzial und auch bei der Prävention. So seien zum Beispiel mehr als 30% der Lebensläufe, die ein Unternehmen von Bewerbern bekomme, gefälscht.
Das kann man frühzeitig auch erkennen. Es gibt Datenanalyse-Methoden, die wir anwenden können. Mit IT kann man heutzutage sehr viel machen.
Wenn man das will. Der Betrugsexperte sagt aber auch, viele Methoden, die Konzerne im Moment anwendeten, seien vor allem darauf gerichtet, die Aufsichtsbehörden zufriedenzustellen, nicht aber primär gegen Betrüger im eigenen Haus gerichtet. Um Betrügern das Handwerk zu legen, beziehungsweise diese gar nicht erst in Versuchung zu führen, helfe es zum Beispiel, viel über seine Mitarbeiter und ihre Geschäftsverbindungen zu wissen.
Kennt man sich wirklich? Kennt man, wie sie agieren? Kennt man, wer dahinter steckt? Kennt man, was für Prozesse sie anwenden?
Zum anderen helfe aber auch die rechtzeitige Erziehung der Mitarbeiter und eine spezielle Unternehmenskultur.
Es gibt natürlich ein ganz wichtiges Element, das ist, was akzeptiert, was sagt das Management.
Allerdings hilft auch das nicht immer, denn wie die KPMG-Studie zeigt, sind es in den meisten Fällen die Führungskräfte selbst, die die größte Gefahr für ein Unternehmen darstellen. Durch den Betrug wollten sie sich in den meisten Fällen einen aufwendigen Lebensstil finanzieren. Aber wie ist das möglich?
Es gibt eine ganz einfache Erklärung dafür, leider. Die Mitglieder der Kader haben Zugriff auf Systeme, Zugriff auf Informationen, die sie erlauben, diese Betrugsfälle überhaupt zu machen. Zweitens, sie sind weniger kontrolliert, weil sie Mitglieder der Kader sind.
Denn gegen den eigenen Chef haben interne Kontrolleure erst recht einen schweren Stand.
Rendezvous, 11:55. Wir sagten Nein zur neue Unternehmenssteuerreform 3. Jetzt reagiert die EU in ihren sogenannten Ratsschlussfolgerungen auf unsere Abstimmung. Klar ist, die jetzige Regelung könne die Schweiz nicht beibehalten. Doch nicht nur hier, auch in anderen Bereichen steckt Brüssel den Rahmen für die weitere Zusammenarbeit ab. Oliver Washington.
Zwar finden die EU-Mitgliedstaaten in ihren Schlussfolgerungen durchaus positive Worte für die Schweiz. So anerkennen sie etwa, dass sich die Schweiz solidarisch zeige bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise. Und sie begrüßen die Fertigstellung des Gotthard-Basistunnels als Meilenstein für einen ökologisch nachhaltigen Verkehr in Europa. Aber nur schon die Passage zum Gotthard-Basistunnel zeigt, mit welcher Haltung Brüssel die Schweiz betrachtet. Trotz lobenden Worten für den Gotthard erwähnen die Mitgliedstaaten auch, dass es schließlich die Verpflichtung der Schweiz gewesen sei, einen solchen Tunnel zu bauen. Eine Verpflichtung, eingegangen in Artikel 34 des Landverkehrsabkommens aus dem Jahre 1999. Die EU schaut pingelig genau, welche Versprechen die Schweiz abgegeben hat und ob sie diese wirklich erfüllt. Das zeigt sich auch bei den aktuellen Streitpunkten, da gibt es keine Kompromissbereitschaft, etwa bei den Unternehmenssteuern. Die EU verlangt nach dem Nein des Schweizer Volkes zur Unternehmenssteuerreform 3, dass sich die Schweiz an die eingegangenen Verpflichtungen hält und die, Zitat, schädlichen Steuerregime abschafft, und zwar swiftly, schnell, wie es heißt. Dabei werden die Mitgliedstaaten die Entwicklungen in der Schweiz ganz genau beobachten. Weiter werden die Mitgliedstaaten auch die weitere Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative eng mitverfolgen. Sie sind zwar überzeugt, dass mit dem sogenannten Inländervorrangleit die Personenfreizügigkeit eingehalten werden könne, aber entscheidend seien nun die konkreten weiteren Schritte seitens des Bundesrates. Und schließlich halten die Mitgliedstaaten den Druck auch beim langfristig wohl wichtigsten Thema aufrecht, das ist die Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen. Auch hier erinnern sie den Bundesrat an seine Zusage, ein institutionelles Rahmenabkommen auszuhandeln. Und sie halten erneut fest, zuerst brauche es ein solches Abkommen, erst dann könne der bilaterale Weg weiterentwickelt werden, beispielsweise mit einem Stromabkommen. Um hier den Druck noch ein wenig zu erhöhen, hat die EU bereits seit einiger Zeit die sogenannte technische Weiterentwicklung von zahlreichen bereits bestehenden Dossiers sistiert. Für die Schweiz ist das sehr ärgerlich. Aber auch hier spielt eben der Brexit rein. Wenn die EU gegenüber Großbritannien zentrale Grundsätze verteidigen möchte, muss sie das auch gegenüber der Schweiz, ist man in Brüssel der Meinung.
Saubere Energie ist das Gebot der Stunde. Was politisch zwar immer noch teilweise umstritten ist, ist wirtschaftlich aber attraktiv. Das zeigt sich besonders in der Romandie. Da gibt es viele Firmen, die Ideen haben, wie man Energie sauberer generieren oder effizienter nutzen kann. Eine dieser Firmen ist Novaxess, ein Cleantech-Unternehmen aus Yverdon, dem wörtlich ein Licht aufgegangen ist. Peter Buchmann.
In der Morgendämmerung im Zug den Bielersee entlang. Draußen bricht der Tag an, das Licht der Straßenlampen geht aus. Mit diesen Straßenlampen will die junge Firma Novaxess in Zukunft Geld verdienen, mit der Steuerung der Beleuchtung im öffentlichen Raum.
Prochaine Arrêt, Yverdon-les-Bains.
25'000 Einwohner und 2'500 Straßenlampen gibt es hier in Yverdon, erklärt Claude Jurien, verantwortlich für die Produktentwicklung bei Novaxess.
Es gibt eine Faustregel, um die Anzahl von Straßenlampen zu berechnen. Man dividiert die Anzahl von Einwohnern durch 10.
Diese Daumenregel gilt für jede Stadt in Europa. In Lausanne zum Beispiel stehen 14'000 Lampen, die Strom brauchen für 1 Million Franken pro Jahr. Novaxess will den Städten helfen, diese Kosten zu senken. Dazu hat die Firma ein Gerät mit Software entwickelt, das bestimmt, wann und wie hell eine Lampe brennt.
In unserer Controller haben Sie die Möglichkeit, für jeden Tag des Jahres zu sagen, ich möchte zum Beispiel vom 9 Uhr Abend bis 11 Uhr Abend 80% der Maximalintensität haben und von 12 bis 4 Uhr am Morgen, wo Sie keine Leute auf der Straße haben, nur 40%.
Wer bereit ist, mehr zu bezahlen, bekommt dafür nicht nur eine steuerbare, sondern eine intelligente Lampe. Diese merkt, wenn spät nachts ein Auto vorbeifährt, sie schaltet sich dann für einen kurzen Moment ein und informiert die nächste Lampe. Mit diesen intelligenten Lampen und modernen LED-Leuchtkörpern könnte Lausanne laut Novaxess die Stromrechnung halbieren und 500'000 Franken sparen. Möglich ist das dank eines speziellen Netzwerkes, das in den Lampen verbaut ist. Lampen dienen somit nicht nur der Beleuchtung, sondern sind gleichzeitig auch ein Zugangspunkt zum Internet.
Wenn man das System installiert hat, baut man automatisch eine Art industriell drahtlos Übertragungssystem auf die Stadt, die für andere Anwendungen gebraucht sein kann.
In Zukunft sollen sich neben Lampen auch andere intelligente Gegenstände mit dem Netzwerk verbinden.
Also intelligente Mülleimer, dann weiß man, ob die voll oder leer sind.
Ein Papierkorb meldet, wenn er voll ist, ein Parkplatz informiert, wenn er wieder frei ist. Das Netzwerk ist die Basis für die intelligente Stadt der Zukunft, die Smart City. NovaCess hat also nicht nur eine Steuerung für Lampen entwickelt, sie hat viel in das Netzwerk investiert. 10 Ingenieure haben 3 Jahre lang daran gearbeitet. Sie haben Software entwickelt und eigene Computerchips entworfen. Produziert werden alle Chips und Geräte ausschließlich in der Schweiz, erzählt Claude Jurien.
Wir haben in der Region von Le Locle und La Chaux-de-Fonds Firmen, die sehr gut sind und auch sehr hohe Qualitäten bringen können.
Im Ausland produzieren müsse das Unternehmen auch dann nicht, wenn plötzlich große Stückzahlen gefragt sind. Die Schweizer Fabriken seien auch in der Lage, in kurzer Zeit Geräte in großen Mengen zu produzieren. Das war bis jetzt nicht nötig, denn die Lampen werden momentan in den Straßen von Lausanne, Stockholm und Dubai erst getestet. Doch das könnte sich schon bald ändern, denn die Firma aus Yverdon arbeitet an einer Offerte für eine Installation mit 20'000 Lampen.
Und kurz vor eins die noch etwas andere Geschichte. Im alten Rom galt der Opal als Edelstein der Liebe und der Hoffnung. Heute ist das in den Farben des Regenbogens schimmernde Mineral vor allem in China beliebt. Die rasch wachsende Mittelschicht kann nicht genug bekommen von dem schmucken Stein. Das wiederum weckt die Hoffnungen der Opalmineure in Australien. Meistens einsame Männer, die Tag und Nacht in der Tiefe nach dem wertvollen Mineral schürfen. Unser Australien-Korrespondent Urs Welterlin griff zu Helm und Pickel und begab sich mit in die Tiefe.
Was für eine Erlösung. Draußen ist es weit über 40 Grad heiß, hier 8 Meter unter der Erde, angenehme 21 Grad. White Cliffs, mitten im australischen Outback, gut 1000 Kilometer westlich von Sydney. Wüste, Sand und Staub. Trostlos könnte man meinen, doch hier in diesen Minen, die überdimensionierten Kaninchenbauten gleichen, mit vielen Abzweigungen, verwinkelten Schäften, dunklen Ecken, zwischen diesen Wänden aus braunrotem Gestein, hier war und ist für Tausende von Glückssuchern ein Ort der Hoffnung. Hoffnung auf den großen Fund, auf Graham Doughton. Er zeigt auf einen dünnen Streifen gläsernes Gestein. Es leuchtet blau, rot und grün. Opal.
It's a little vertical seam, but what we don't know if that is going to go, you know, only that much further or whether it'll keep going another meter or more into the ground.
Es ist eine kleine vertikale Ader. Man wisse nicht, ob sie hier ende oder ob sie sich einen Meter oder noch weiter in die Wand hineinziehe. Fast 95% aller Opale stammen aus Australien. 1890 wurden hier in White Cliffs die ersten sogenannten Claims ausgesteckt. Abbaurechte. Zu den besten Zeiten suchten hier bis zu 2000 Leute nach Opalen. Dabei sind Opale nichts anderes als eine Kombination von Siliziumoxid und Wasser, entstanden über Millionen von Jahren unter dem großen Druck des umliegenden Gesteins. Das Ergebnis ist ein Mineral, in dem die ganze Pracht der Natur eingefangen sei, wie Sammler schwärmen. Die Farben des Regenbogens, Feuer, Blitze, das Schimmern des Meeres.
As these miners were digging down here, and even though it was poor light, they were listening for their opal, because it's like a layer of glass in the ground.
Die ersten Mineure hätten nichts als eine Axt und eine Kerze gehabt, mit denen sie nach Opalen suchten, erklärt Graham Doughton. Trotz des schlechten Lichts verpassten sie selten einen Stein. Denn wenn die metallene Axt einen Opal trifft, tönt es wie Glas. Es war und ist ein hartes Leben. Ausschließlich Privatpersonen suchen nach Opalen. Für große Bergbauunternehmen rentiert es sich nicht. Zu viel Erde muss bewegt werden, um an einen Stein zu kommen. So kann sich auch heute noch jeder für ein paar Dollar eine Pacht kaufen. Das lockt Glückssucher an aus der ganzen Welt und Menschen auf der Flucht. Vor der Polizei, vor der Steuerbehörde, vor der Ehefrau. Doch hier und in den anderen Opalstädten Australiens, Cooper Pedy, Lightning Ridge, fragt niemand nach der Vergangenheit. Jeder hat dieselben Rechte, dieselben Chancen. Nur die wenigsten werden reich, doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Ein Edelstein, der süchtig macht. Nur erfolgreiche Mineure wie Graham können sich Maschinen leisten. Mit Pressluft betriebene Bohrer, Transportwannen, die den Abraum über eine Art Lift an die Oberfläche bringen. Opale, die er findet, sind viel wert. Zehntausende von Franken können besonders farbige, besonders schöne Exemplare bringen, opalisierte Fossilien noch mehr. Seit ein paar Jahren steigt der Preis. Chinesische Käufer rissen ihnen die Steine buchstäblich aus den Händen, sagen die Händler. Der wachsende Wohlstand im Reich der Mitte. Und der Glaube daran, dass der Stein Glück bringe und Leiden lindere, treiben die Preise in die Höhe. Mit dem hydraulischen Hammer bohrt Graham Dowden in die Wand. Er liest die Geologie hier unten wie ein offenes Buch. Trotzdem, Opale suchen, das ist Lotterie, 8 Meter unter der Erde. Doch Graham Dowden ist besessen davon.
I started coming here as a 3 or 4 year old with my father who was a hobby miner.
Er sei zum ersten Mal im Alter von 3 oder 4 Jahren nach White Cliffs gekommen, mit seinem Vater, der Hobbyschürfer gewesen war. Wieder ist ein Arbeitstag vorbei. Es geht zurück in die Hitze des Nachmittags. Doch Graham Dowden schwitzt nicht lange. Wie die meisten Bewohner von White Cliffs lebt er in einer ehemaligen Mine. Eine kühle 5-Zimmer-Wohnung mit Kühlschrank natürlich, Farbfernsehen und Internet. 8 Meter unter Tage.
1:01 im 1. und 4. höchste Zeit fürs Tagesgespräch. Und da kommt ein politisches Schwergewicht aus Brüssel zu Wort. Der ehemalige EU-Kommissar Günther Verheugen nach den Schlagzeilen mit Julia Villino.
Wenn Mitarbeiter von Sozialversicherungen den Verdacht haben, dass Leistungen zu Unrecht gezahlt werden, sollen sie Detektive einsetzen dürfen. Das will der Bundesrat, aber nur unter Bedingungen. Südafrikas Regierungsentscheid, wonach das Land seine Mitgliedschaft im Internationalen Strafgerichtshof kündigt, ist verfassungswidrig. Das hat ein Gericht in Pretoria entschieden. Die Behörden in Deutschland dürfen künftig Handys von Asylbewerbern kontrollieren, um deren Identität festzustellen. Gefährliche Personen sollen zudem schneller ausgewiesen werden können, hat die Regierung beschlossen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.